Der Nahostkonflikt in der Schule. Eine Herausforderung. Auch eine Chance. Heute im Resonanzraum Bildung. Ein Podcast der PR Zürich. Zu Gast Sabina Brandli, Eva Pruschi und Kai Felgendorf von der PR Zürich. Moderation Wiltrud Weidinger.
Der Nahostkonflikt erreicht die Schulen und löst Spannungen unter Schülerinnen und Schülern aus. Wie gehen Sie und die Lehrpersonen mit dem Konflikt um? Wie kann Gewalt im Schulzimmer vermindert werden? Und welchen Beitrag kann die Schule für Respekt und Toleranz leisten? Ich heiße Sabina Brändli, Eva Pruschi und Kai Felgendorf ganz herzlich willkommen im Studio. Sabina Brändli ist Dozentin für Geschichte und Geschichtsdidaktik auf der Sekundarstufe 1. Eva Pruschi ist Dozentin für Religion, Kulturen und Ethik auf der Primarstufe. Und Kai Felgendorf ist Dozent für Bildung und Erziehung auf der Sekundarstufe 1. Herzlich willkommen hier im Studio. Mein Name ist Wiltrud Weidinger, ich leite das Zentrum für Unterricht und transkulturelles Lernen an der PH Zürich und moderiere diesen Podcast. Das Thema beschäftigt uns alle und meine erste Frage an Sie gleich, wie betroffen sind denn Sie persönlich vom derzeitigen Nahostkonflikt, Frau Brändli?
Es lässt mich nie kalt, wenn ein Hilferuf aus der Praxis mich erreicht, also wenn sich Studierende oder Lehrpersonen an mich wenden, weil ein aktueller Konflikt sie herausfordert, weil sie nicht genügend vorbereitet sind, auf aktuelle Konflikte zu erklären. So ist es mir auch schon passiert, gerade beim Nahostkonflikt, dass mich Schulteams angefragt haben, ob ich nicht einen Impuls von außen her beitragen könnte, um die Diskussion zu versachlichen. In diesem Ausmaß ist mir das aber noch nie geschildert worden, dass sich die Verhetzung, das Indoktrinieren, die Propaganda wirklich direkt auf den Schulhof oder ins Schulzimmer hineindrängt und einzelne Schülerinnen und Schüler in Bedrängnis bringt bis zu tätlichen Übergriffen. Als Dozentin für Geschichte ist es ein Thema, das mich schon lange beschäftigt. Und das ist manchmal wirklich zum Verzweifeln, dass sich da die, trotz aller Friedensinitiativen der Konflikt nicht lösen lässt. Ganz im Gegenteil, die Dynamik, die Gewaltspirale dreht sich immer weiter und nimmt bisher ungeahnte und unvorstellbare Dimensionen ein.
Frau Pruschi, wie geht es Ihnen? Wie betroffen fühlen Sie sich?
Also ich kann mich da anschließen. Aus der Sicht der RKE-Dozentin, also Religion, Kulturen, Ethik. Ich habe Studierende im Quereinstieg, welche schon eine eigene Klasse unterrichten. Und sie berichten mir, dass der Nahostkonflikt, wie schon auch der Ukraine-Krieg, ins Schulzimmer schwappt. Sei es auch nur, sagen wir, in einer ersten Klasse, wo ein Lehrer den Kindern verboten hat, Pistolen mitzubringen als Teil der Fasnachtsverkleidung. Eben aus dem Grund, dass hier wirkliche Kriege ja herrschen in der Welt. Aber auch sonst, Lehrpersonen sind verunsichert, so wie auch Frau Brändli gesagt hat, wie sie mit solchen Herausforderungen, sagen wir, wenn Kampfparolen im Pausenhof gerufen werden, wie man damit umgehen soll. Und auch schon die Studierenden des zweiten Semesters, die bei uns die Ausbildung beginnen, sind besorgt, ob sie dann mit Konflikten bei Kindern bezüglich Religion auch gut umgehen können, ob sie die meistern können.
Also auch im direkten Kontakt mit den Studierenden hören Sie, dass da ja Bedürfnis besteht, darüber zu sprechen oder Hinweise ja zu bekommen. Ja. Herr Felgendorf, sind Sie auch ähnlich betroffen durch Studierende oder stellt das für Sie sich ganz anders dar?
Nee, stellt sich ganz ähnlich dar. Einerseits, ich bin als Dozent für Menschenrechtsbildung und In- und Exklusion und eben Fragen von Macht und Gewalt in der Schule quasi zuständig. Da trifft sowas, betrifft einen sowas sowohl in den eher theoretischen Seminaren als auch im Coaching zum Beispiel. Und wir haben ja ganz viele Studis, die schon unterrichten. Und als Bürger bin ich natürlich auch betroffen. Ich soll mir ja eine Meinung bilden. Ich muss ja mitbestimmen als Bürger über das Budget, über Fragen von Krieg und Frieden, ja, auch in meinem eigenen Land, in meinen eigenen Ländern.
Nun ist es ja so, anders als andere Kriege löst ja der Nahostkonflikt Spannungen in Form von Antisemitismus oder Islamophobie an den Schulen aus, wie Sie auch schon gesagt haben. Woran liegt denn das? Können Sie das vielleicht kurz einordnen? Wieso ist das gerade bei diesem Konflikt so eine große Problematik, Frau Brändli?
Da muss man sich zuerst vergegenwärtigen, um was es sich eigentlich handelt. Antisemitismus wie auch Islamfeindlichkeit, das sind ja eigentlich ist eine Feindlichkeit gegenüber einer Gruppe, die wie der Rassismus eigentlich ziemlich losgelöst ist vom tatsächlichen Verhalten dieser spezifischen Gruppe. Ein kluger Historiker hat den Rassismus, das ist ein ganz ähnliches Phänomen, mal ein Hirngespinst genannt, aber ein ganz wirkungsmächtiges Hirngespinst, das Geschichte machen kann. Das lässt sich beim Antisemitismus sehr gut erläutern. Also es ist losgelöst vom tatsächlichen Verhalten von jüdischen Menschen. Das geht so weit, dass es sogar Antisemitismus gibt in Regionen, in Gruppen, in Gesellschaften, wo gar keine jüdischen Menschen leben. Also das hat sich völlig losgelöst. Und das Wesentliche ist jetzt, dass diese Feindbilder auf Menschen projiziert werden, um mit einem bestimmten Zweck, um sie verantwortlich zu machen für alle möglichen Missstände, um eigene Interessen zu verschleiern, um davon abzulenken, dass man selber keine gute Lösung hat. Man sucht einfach einen Schuldigen, einen Sündenbock, und das ist natürlich bei Terror, bei kriegerischen, gewalttätigen Auseinandersetzungen eine einfache Möglichkeit, gar nicht den Konflikt anzuschauen, sondern einfach zu sagen, das sind die Bösen, das ist the bad guy.
Und es löst auch eben akute Spannungen aus. Sie haben das ja alle drei auch schon erwähnt. Herr Felkendorf, Sie coachen und begleiten ja Lehrpersonen an Sekundarschulen in Zürich. Zeigen sich dort auch diese Spannungen? Wie akut sind die? Und falls Sie das auch erleben, können Sie uns vielleicht ein konkretes Beispiel dazu nennen?
Gern, ja. Am akutesten hatte ich es auf dem Tisch kurz nach dem 7. Oktober. Also da ist es sehr hochgekocht. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es jetzt nicht auch noch akut ist. Ich will es auch nicht irgendwie verharmlosen. Ich hatte es da zum Beispiel mit einem Fall zu tun, in dem es deswegen eskalierte, weil eben genau einige Schülerinnen und Schüler sehr laut und aktiv sich mit dem Angriff identifiziert haben. Also auch affektiv, also sozusagen Stolz und Freude reinbrachten und Parolen riefen, solche Sachen. Und dann ist es nicht verwunderlich, dass sich dann andere gemobbt fühlen. Die erste Pflicht von der Lehrerin ist es in dem Fall, überhaupt einen befriedeten Lernraum wieder zu schaffen. Das tönt erstmal irgendwie fast schon banal, aber das ist es nämlich gar nicht. Und da kommt man dann als Dozent für Schule, Bildung und Gesellschaft übrigens in dem Fall, oder? Genauso wie als Lehrerin ganz schnell auf alle großen Dilemmata öffentlicher Pflichtschulbildung. Die Lehrerin ist Repräsentantin vom Staat und hat als solche die Rechte von allen Kindern und Jugendlichen zu schützen. Da kommt es zu Grundrechtskonflikten, zu klassischen Menschen- bzw. Grundrechtskonflikten. Und sie muss dafür auch manchmal drohen und strafen, sie muss Verhalten verurteilen etc. Auch die Schulleitung muss das machen und auch auf Grenzen von Menschenrechten hinweisen. Also wenn die dann sagen, aber ist es meine Meinungsfreiheit und so weiter, oder dann muss man da kompetent reagieren können und man muss als Lehrerin sich sehr bewusst sein, das ist nicht immer alles einfach mit Grundrechtskonflikten. Und dann war daneben auch noch diese Frage da, ja, was soll ich jetzt unterrichten? Oder ich habe da schon was. Und ich würde mich niemals in fachdidaktische Fragen einmischen. Ich bin nämlich nicht berufener Fachdidaktiker, so wie das Sabina Brändli neben mir ist. Aber wenn dann Studis zeigen, was sie schon vorbereitet haben, also man spricht ja dann einfach anhand von allem, was da ist, über die Situation, dann wird es einem manchmal schon ein bisschen anders. Weil da viel schnell zusammengeklaubtes Material da ist, das manchmal mit einem durchaus propagandistischen Hintergrund verbreitet wird. Namentlich ganz viele so Kartenserien oder sowas, mit denen man scheinbar aufklärt, aber wo ganz viele Fallen drin sind. Oder weil man einfach Fragen miteinander vermischt, die nicht direkt was miteinander zu tun haben. Die Aufgabe von der Lehrerin ist es erstmal, die Dinge klären, das Allgemeine vom Besonderen zu unterscheiden, solche Sachen. Und nicht immer das ganze Riesenfass quasi übers Klassenzimmer laufen zu lassen. Also da gab es dann sehr produktive Besprechungen. Und ich bin da auch nicht direktiv oder so, aber da muss man dann als Coach natürlich mit Fragen und so leiten. Auch inhaltliche Umgang, die inhaltliche Reaktion auf solche Vorfälle. Wenn der Krieg im Klassenzimmer thematisch wird, fange ich da an, irgendwie zu sagen, jetzt klären wir erstmal, wer länger da ist. wer vielleicht mehr Anspruch hat, wer konnte schon im 9. Jahrhundert, also solche Sachen, das spielt ja auch im Ukraine-Krieg gerade eine Rolle, oder fokussiert man auf einen modernen Nationalstaat, der ein Selbstverteidigungsrecht hat.
Was also ist die Sie Position sprechen vom damit Bundesrat? Auch eine ganz eine diffizile Rolle an, die Lehrpersonen innehaben, eben einerseits eine Analyse, eine kritische Analyse der Medien, der Daten, der Materialien, die ich einsetze als Lehrperson in der Klasse, zu tätigen und dann auch dementsprechend zu planen, abseits von eben zum Beispiel die Ruhe wieder hineinzubringen in solche Situationen, wie Sie es beschrieben haben. Frau Bruschi, wie schätzen Sie die Situation ein an den Primarschulen?
Es ist wohl recht unterschiedlich. Also ich habe schon beides gehört, dass es eben überhaupt nicht zum Thema wird, aber auch, dass es tatsächlich sehr explizit zum Thema wird, wo es mehrere muslimische Schüler, Schülerinnen in der Klasse hat. Und das kann gehen von Aussagen wie Israel hat den Palästinensern das Land weggenommen, bis zu Kampfparolen oder eben das Schwingen von Flaggen. Der Eindruck entsteht, dass das Engagement für Palästina ein Teil der Identität dieser muslimischen Schüler ist. Und auch wenn es Kinder sind, die nicht vom Nahen Osten kommen, sondern vielleicht türkischen oder Hintergrund aus dem Balkan haben, und das ist vermutlich keine eigenständige Position oder reflektierte Position, sondern eventuell vom Elternhaus übernommen, was man gehört hat, oder von den sozialen Medien. Und gerade weil es eben ein Stück Identität ist, ist es schwierig, mit Sachinformationen Extrempositionen beizukommen. Und trotzdem würde ich mich da an Kai anschließen, das ist wirklich das A und O. Informationen erschließen, möglichst den Konflikt, also die Geschichte des Konflikts, verschiedene Sichtweisen zeigen und auch verschiedene Narrative, soweit das auf der Primarstufe möglich ist. Das ist auch wieder eine Kunst für sich, das dann so weit zu elementarisieren. Ja.
Können Sie uns das erklären, Frau Brändli? Wir erleben ja immer wieder, so wie jetzt schon mehrmals erwähnt, dass junge Menschen eine bestimmte Haltung einnehmen, eine antisemitische oder eine anti-islamische Haltung. Kann man sagen, dass es sich um ein religiöses Phänomen handelt? Oder warum sind denn diese Haltungen in der heutigen säkularen Welt immer noch so präsent? Insbesondere von Personen, die eben zum Beispiel von dem Konflikt gar nicht betroffen sind, wie Sie vorher auch schon gesagt haben.
Also man muss zwei Ebenen unterscheiden. Einerseits der Konflikt. Im Kern ist das der Konflikt ein Konflikt um ein Territorium, das verschiedene Gruppen das Recht haben, auf diesem Territorium zu leben und dass darüber ein Streit entsteht. Das hat zunächst mal gar nichts mit Religion zu tun. Allerdings kommt erschwerend dazu, dass seit mehreren Jahrzehnten dass verschiedene Parteien Parolen aus der Religion abgeleitet haben, also Politik und Religion so vermischt haben, dass sie Ansprüche auf das Territorium exklusiv für ihre Gruppe beanspruchen und das ableiten von religiösen Überzeugungen. Das macht die Sache etwas schwierig zu durchschauen. Also das ist die Seite vom Konflikt, der eigentlich kein religiöser ist, aber so überformt wurde durch religiöse Argumentationen, das ist das eine. Und auf der Ebene des Antisemitismus bzw. der Islamfeindlichkeit, das hat sich auch weitgehend von der Religion gelöst. Und das zeigt die Geschichte des Antisemitismus sehr eindrücklich. Das ist ja ein ganz altes Phänomen. Und da gibt es eine lange Tradition von christlichem sogenannten Antijudaismus, wo sich wirklich gewissermaßen aus der christlichen Perspektive eine Haltung gegen eine Irrlehre aus der Perspektive der Christen gebildet hat. Und diese Form der Feindlichkeit gegen jüdische Menschen hat sich dann gewandelt. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts hat sich der neue, also eine neue Form, eine weltliche Form der Feindlichkeit gegenüber jüdischen Menschen herausgebildet. Da war dann die Vorstellung der Irrglaube, dass es Rassen gibt. Und man hat dann versucht, die Nationalsozialisten haben später mit allen Ressourcen versucht, das irgendwie zu beweisen. Sie waren erfolglos bekanntlich, weil es keine Rassen gibt. Aber diese Wende hat dazu geführt, dass es so eine Mischung ist, diese Feindlichkeit als scheinbar, also religiöse Argumente werden mit weltlichen, kulturellen Praktiken, wird alles vermischt. Das Wesentliche ist, sowohl bei Antisemitismus als auch Islamfeindlichkeit, dass es Einzelbeobachtungen sind oder scheinbar auch Fakes können der gewissermaßen der Ausgangspunkt sein, die dann grotesk verallgemeinert werden. Also ein muslimischer Mensch macht etwas und dann sind alle Muslime sind dafür verantwortlich, ob das jetzt etwas mit Religion zu tun hat oder nicht. Das führt dazu, dass man sowohl was die Opfer von Antisemitismus oder Islamfeindlichkeit betrifft, die können religiös sein oder nicht religiös sein, völlig sogar zu einem anderen Glauben übergetreten sein, das spielt keine Rolle, als auch bei denjenigen, die diese Haltungen teilen oder sich entsprechend verhalten, die können religiös sein oder überhaupt nicht religiös. Also es ist ein Weiterleben von religiösen Argumenten in einem eigentlich völlig weltlichen Kontext.
Die dann wiederum auch beitragen zur Bildung einer bestimmten Identität.
Genau.
Wie Sie auch vorher gesagt haben, Herr Felkendorf, Schülerinnen und Schüler identifizieren sich ja auch in den laufenden Konflikten manchmal mit einer der Konfliktparteien. Dabei fällt auch auf, dass die Tendenz zu antisemitischen Parolen höher ist als bei anderen Konflikten, obwohl vielfach nicht eine direkte Betroffenheit vorhanden ist. Wieso ist das so? Wie kann man das erklären?
Dass es zu stärkeren oder schwächeren Identifikationen mit Konfliktparteien kommt, ist zunächst mal nicht wahnsinnig überraschend. Also völlig klar, dass es hier besonders ist, aber das ist jetzt zunächst mal nicht total ungewöhnlich. Es muss auch, und das finde ich wichtig festzuhalten, nichts mit persönlichem Bezug zu tun haben. Das wird manchmal ein bisschen vorschnell unterstellt. Das kann sein und so weiter, aber sicher nicht entlang der Linien, die man oft meint. Also die meisten Muslime zum Beispiel in der Schweiz sind albanischstämmige und so weiter. Die sind in den großen Konflikten oft auf der anderen Seite. Die familiärpolitischen Milieus, in denen Kinder aufwachsen, haben aber oftmals eine sehr klare Positionierung zu großen Fragen und so eben auch, was eine Parteinahme in laufenden Kriegen angeht. Das gilt übrigens, da finde ich das sehr schön, was du gesagt hast, Sabina, auch für irgendwelche bestimmten, ich komme aus Deutschland, ich bin gelernter Deutscher, deutsche Nationalprotestanten oder sowas ähnliches, deutsches nationalprotestantisches, nationalpazifistisches Bürgertum oder sowas, hat zu diesem Konflikt auch eine sehr klare Position, mit Belehrungen, mit allem Möglichen. Also den Antisemitismus bloß nicht sozusagen exotisieren, oder? Das ist ein Problem, das nur Muslime haben. Das ist bei weitem falsch. Und dann muss man eben in Rechnung stellen, politische Sozialisation findet sehr früh statt und sehr stark im familiären Milieu. Das ist auch ein allgemeines Phänomen. Die Schule darf nicht ihren Einfluss überschätzen. Der ist wichtig und groß, aber man darf es auch nicht überschätzen. Wesentliche Koordinaten sind mit 12 bis 14 Jahren gelaufen im familiären Umfeld. Das kann dann, jetzt am Beispiel Antisemitismus, kann das dann ein gehobener, bürgerlich-christlich geprägter Salon-Antisemitismus sein oder irgendwas anderes, oder? Aber das wäre dann eben schon da. Die Schule kann da nicht so einfach da Wunder bewirken, oder? Und wo dann bei einzelnen Äußerungen im Einzelfall die Grenze genau zum Antisemitismus oder gerade noch nicht Antisemitismus liegt. Und darum geht es ja hier, das kann Sabina viel besser beurteilen oder mit ihrer Expertise genau über die Antisemitismus-Definition. Sicher ist aber, das ist eine sehr gut beobachtbare Sache, wenn Israel Konfliktpartei ist, obwohl da auch 20% arabische und muslimische Palästinenser leben und auch in der Armee zum Teil tätig sind, dann treten antisemitische Haltungen und Affekte extrem stark zutage. Ein Freund von mir hat das mal mir vorgeführt in einer Runde, in dem er ein Foto, das eine total zerstörte Straße zeigt, nach einem Luftangriff und so weiter, und dann Reaktionen drauf abruft. Und natürlich denken alle, ja, das geht um einen Gaza-Krieg. Es ist aber ein Foto aus der Schlacht von Mosul 2017, als die irakische Armee den Islamischen Staat angegriffen hat. Und dasselbe Foto oder bei einer unterschiedlichen Positionierung, in der man sich selber befindet, auch affektiv, Parteinahme und so weiter, löst, wenn man das für sozusagen jetzt einen israelischen Bombenangriff hält, sofort antisemitische Reaktionen aus. In allen möglichen Formen, oder paternalistisch und so weiter. Aber das ist eben so. Ja. Gibt's ja auch diesen Spruch, der Israel ist der Jude unter den Völkern, hat mal jemand formuliert. Ja.
Sehr interessant, vielen Dank. Welchen Beitrag können denn nun die Bildung und die Schule gegen eine Haltung von Antisemitismus und Islamophobie leisten?
Ja, also grundsätzlich sind wir als Bildungsexpertinnen und Lehrpersonen, haben wir schon die Hoffnung, dass durch Bildung Schülerinnen und Schüler reifen, mündig werden und in diesem spezifischen Fall auch pluralitätsfähig werden. Und in der antisemitismuskritischen Bildung gibt es verschiedene Stoßrichtungen, wie auch natürlich in der Bildung gegen Islamophobie. Und eine Stoßrichtung wäre eben das Kennenlernen von Kulturen, also der jüdischen Kultur, der islamischen Kultur. Und das ist das, was wir im Fach Religionskunde zu bewerkstelligen versuchen. Kinder lernen Feste, Rituale und Texte von Religionen kennen, lernen eine offene Haltung einzuüben, lernen verstehen, dass man auf unterschiedliche Art und Weise Jüdin, Muslime oder Hindu sein kann oder auch säkular. Dass man also nicht alle in einen Topf werfen kann, das gilt jetzt natürlich auch für diesen Krieg. Und sie lernen Ambiguitätstoleranz, also sie sollten Ambiguitätstoleranz lernen. Das heißt, nicht etwas nicht einfach so abzulehnen, nur weil es nicht dem eigenen entspricht oder weil es nicht dem entspricht, was man vom anderen erwartet. Das fördert dann das friedliche Zusammenleben in der Gesellschaft. Also wir bilden aus im Hinblick auf unsere Gesellschaft hier in der Schweiz. Aber das ist auch noch nicht alles. Also es geht auch darum, eben zu wissen, was ist Antisemitismus? Also das, was Sabina vorhin geschildert hat und definiert hat. Was sind antisemitische, muslimfeindliche Stereotypen, Hassreden oder Denkmuster? Das heißt, wie können diese erkannt werden? Und dann aber auch dagegen einzustehen. Also diese Zivilcourage, das wäre dann auch noch ein Teil der Bildung.
Frau Brändli, Sie nicken.
Im Geschichtsunterricht der Sekundarstufe kommt dann noch wirklich etwas ganz Zentrales dazu, dass man wirklich zeigt, was für eine mörderische Dynamik dieser Antisemitismus oder die Feindlichkeit gegenüber Minderheiten entfesseln kann. Das Lehren und Lernen über den Holocaust und andere Genozide soll darauf fokussieren, was ist das eigentlich für ein Mechanismus, was ist das für eine Dynamik, was sind so Warnsignale, dass es eine ganz schlimme Wendung nehmen kann, wie können die erkannt werden und ganz wichtig, was für Handlungsspielräume baten sich damals, als diese Genozide geschehen sind und was für Handlungsspielräume haben wir heute. Um dieser Entwicklung etwas gegenzusteuern und diese zu stoppen.
Vielen Dank. Jetzt dieser Nahostkonflikt löst natürlich auch Ängste und Unsicherheiten aus. Für einige vielleicht aber doch auch Freude. Jetzt stellt sich natürlich, wie auch Sie schon sehr detailliert vorher ausgeführt haben, Herr Felkendorf, wie können denn Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen, darin unterstützen, dass sie einen gesunden Umgang mit eigenen Gefühlen finden? Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Was können Sie den Studierenden mitgeben oder Lehrpersonen, die sich an uns wenden mit derartigen Fragen?
Kai hat es mir weitergereicht. Wenn Schüler und Schülerinnen durch Berichte und Bilder von Terror und Krieg emotionalisiert ins Klassenzimmer kommen, hat das immer Vorrang, weil so können sie gar nicht lernen. Da muss man sich zuerst darum kümmern und da kann es ein wichtiges Anliegen sein, dem einfach Raum zu geben. Was macht eigentlich Angst und welche Ängste, welche Unsicherheiten werden dadurch ausgelöst? Welche Fragen stellen sich? Das gibt der Lehrperson die Möglichkeit, auch gemeinsam mit den Schülern, also diese Fragen aufzunehmen, diese Unsicherheiten aufzunehmen und einen Umgang damit, also einen gesunden Umgang damit zu finden, also auch, wen können wir da zu diskutieren, wen können wir fragen, wer kann uns da Auskunft geben oder was kann ich als Lehrperson auch selbst einschätzen? Ja, so schnell greift der Konflikt nicht, also direkt in die Schweiz über. Also solche eine klärende Phase, das hat eine hohe Bedeutung und auch auszusprechen, es zeigt von Menschlichkeit, wenn man geschockt ist durch diese Bilder, die man zu sehen bekommt, dass das Mitleid erzeugt und dass das wichtig ist, dass man auch Mitleid hat, dass das einem nicht abgestumpft zurücklässt und dass das gar nichts auslöst. Schwieriger ist, was mein Kollege Kai schon genannt hat, wenn es dann Freude herrscht über einen Sieg, da ist es zunächst mal wichtig, dass wir keine menschenverachtende Hasstiraden, menschenverachtende Parolen Raum lassen. Das ist nicht erlaubt, Hass zu verbreiten im Schulzimmer, ideologische Parolen zum Besten zu geben, das ist nicht erlaubt. Aber es ist ja nicht damit getan, dass wir einfach sagen, das darf man nicht, sondern wir haben einen Auftrag gegenüber den Schülern, die sich freuen. Und da müssen wir rasch einschätzen, wie stark gefestigt ist diese Ideologie bei den Schülerinnen und Schülern. Also sind sie überhaupt erreichbar für Sachinformationen? Das ist das eine. Die Personen, die sich so da freuen, die jubeln über eine Attacke gegen Menschen. Was für eine Botschaft ist es eigentlich für den Rest der Klasse? Also wie ich da reagiere, ob ich da jemandem einfach den Mund verbiete oder ob ich nicht nur die betroffenen Schüler, Schülerinnen, ihnen zeige, was sie eigentlich sagen, dass sie da das Leid von zivilen Opfern einfach bejubeln, das geht ja nicht. Also da einzuschätzen, was ist jetzt die angemessene, pädagogisch richtige Reaktion, sowohl gegenüber den betreffenden Schülerinnen und Schülern als auch der ganzen Gruppe. Das ist wirklich eine ziemliche Herausforderung und das ist gut, wenn man sich das mit Kollegen schon durchspielt und auch gemeinsame Reaktionsweisen einübt.
Also eigentlich das Spannungsfeld von freier Meinungsäußerung und Diskriminierungsverbot. Herr Felkendorf, was sagen denn Sie da dazu? Wo sehen denn Sie da die Grenzen? Was geht gar nicht? Wo würden Sie intervenieren? Was kann man Studierenden mitgeben? Was kann man Lehrpersonen sagen?
Es gibt da ja schon sehr klare Antworten drauf. Das heißt nicht, dass man die unbedingt immer richtig finden muss. Das ist keine Verpflichtung auf Ende der Debatte, aber es gibt darauf sehr eindeutige Antworten. Das Phänomen oder das Dilemma, um das es hier geht, ich will ja nochmal aufgreifen, was Sabina gesagt hat, beschäftigt die Pädagogik immer schon. Freiheit und Zwang, Authentizität. Soll man authentisch sein dürfen oder gibt es auch Grenzen der Authentizität? Ist das schon ein Argument, dass jemand sagt, aber das spüre ich, ich bin doch gehalten, meine freie Meinung zu sagen? Oder ist das noch kein Argument für Hate Speech zum Beispiel? Und die Antwort darauf ist eigentlich sehr klar, nein, das ist kein Argument. Schon im Kindergarten lernen Kinder, dass Menschenrechte eingeschränkt werden. Die erste Menschenrechtseinschränkung, die man mit 4 Jahren lernt, sind die ganzen Klassenregeln. Ich mache mal ein Beispiel, oder? Ich beleidige andere nicht. Das ist eine klare Priorisierung von Schutz der Würde des anderen gegenüber der Meinungsäußerungsfreiheit. Das ist ein ganz klassischer Menschenrechtskonflikt, natürlich kindlich formuliert. Und auf der Sekundarstufe werden dann die Antworten auf diesen Menschenrechtskonflikt anders gegeben. Da werden sie vielleicht über die Antirassismusstrafnorm oder sowas informiert. Und man kann sehr wohl noch Dilemma-Diskussionen führen. Die sind philosophisch sehr ergiebig und sehr interessant, oder? Über die Grenzen von solchen Sachen. Aber die Antworten sind da. Sie sind nur nicht immer fallspezifisch oder genau äußerungsspezifisch. Grundsätzlich ist die Antwort schon. Das hat damit zu tun, das ist klassische Schulsoziologie, die Schule als befriedeter Raum, ja, als pazifizierter Raum, in dem eben gerade nicht Authentizität gefragt ist oder nur sehr begrenzt. Das ist aber manchmal was jetzt in der heutigen Diskussion so plötzlich so ganz eine Riesenüberraschung auslöst. Dabei ist es ein uraltes Dilemma von öffentlicher Pflichtschulbildung. Mhm.
Sehr spannend. Es ist ja auch so, dass zumindest hört man das, dass viele Schülerinnen und Schüler heute gar nicht mehr religiös sozialisiert sind. Hat die Toleranz denn für Andersdenkende und andere Ethnien eher zugenommen? Wie würden Sie denn das beurteilen, Frau Brusche, wenn man so, so die Situation, wenn Sie sich das vor Augen führen, wie Sie es auch erleben, wie Sie es erzählt bekommen von Ihren Studierenden?
Also ich möchte mich da anschließen an das, was Sabina auch schon gesagt hat, dass das eine mit dem anderen eigentlich nichts zu tun hat. Es stimmt, die Gesellschaft wird immer säkularer. Es ist seit diesem Jahr so, dass die Gruppe der Konfessionslosen in der Schweiz die größte Gruppe ist, vor den Katholikinnen und den Protestantinnen. Aber es ist auch so, wenn man die Statistiken anschaut, ist, dass die Diskriminierungserfahrungen zunehmen. Also die Säkularität nimmt zu, Diskriminierungserfahrungen nehmen zu. Was weiter auch interessant ist, wenn man Statistiken beobachtet, ist, dass die Wahrnehmung von Diskriminierung bei den Betroffenen und die Aussagen in Interviews darüber, was man über Jüdinnen, Juden oder Musliminnen, Muslimen denkt, weit auseinanderklaffen. Also die Eigenwahrnehmung ist so, dass es einen höheren Anteil an Diskriminierung gibt für die, die betroffen sind, also was solche Stereotypen, Menschen, die Stereotypen ausdrücken. Und die Schule ist ein Abbild der Gesellschaft. Also es gibt und gab Anfeindungen gegen jüdische oder muslimische Kinder schon vor dem 7. Oktober. Und wie auch schon gesagt wurde, eben, es muss sofort eingeschritten werden, aber es kann nicht dabei bleiben, dass man einfach sagt, das ist verboten. Sondern es gibt gerade im Fach Ethik diesen Denkraum, die Möglichkeit, eben nachzudenken gemeinsam, warum könnte es schlecht sein oder nicht gut, gewisse Dinge zu sagen, auch weshalb sind alle Menschen irgendwie verschieden und nicht gleich oder was ist normal. Also im Rahmen der Einhaltung von Menschenrechten, eben was du vorher gesagt hast, Kai, ist es ein freier Denkraum, der die Kinder eben auch wieder für eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft vorbereiten soll.
Im Grunde geht es ja, wenn ich Sie so richtig verstehe, auch um den Umgang mit Kontroversität zu politischen oder ethisch-religiösen Themen. Jetzt stelle ich natürlich auch die Frage, inwieweit ist denn das alles Teil der Ausbildung zur Lehrpersonen an der Pädagogischen Hochschule Zürich? Wo lernt man denn das? Kann man denn das lernen?
Also in der Geschichtsausbildung ist der sogenannte Beutelsbacher Konsens ein wichtiges Prinzip. Das enthält einerseits das Indoktrinationsverbot. Die Lehrperson darf nicht indoktrinieren. Es darf eigentlich keine Rolle spielen, was für eine Meinung, was für ein Werturteil eine einzelne Lehrperson selber hat, sondern sie muss, und das ist das Zweite, also Indoktrinationsverbot und das Kontroversitätsgebot, das ist das Gegenstück, also politisch umstrittene Sachverhalte müssen auch als umstritten dargestellt werden. Das Ziel ist, dass die Schülerinnen am Schluss des Unterrichts nicht die Meinung der Lehrperson teilen müssen, sondern je ihre eigene Meinung gebildet haben können.
Herr Felten, ja. Du darfst Sie nicken.
Ja, ich nicke da ganz heftig. Ich meine, dieser Beutelsbacher Konsens ist ein Klassiker, gerade aus der Fachdidaktik, gilt aber generell, oder? Und ich finde es auch gut, dass die Studis das hören. Mein Eindruck ist ein bisschen, dass sie sehr häufig irgendwelche Varianten, Spielarten des Kontroversitätsgebots oder sowas hören. Einfach, weil es aus verschiedenen Ecken kommt, oder? Nicht die Divergenzen, die Grenzen, die Schwierigkeiten und so weiter noch ausreichend thematisiert werden können. Ich meine, ein typisches Beispiel ist, was mache ich mit False Balance Phänomen? Das haben ja alle jetzt die letzten Jahre gehört, oder? Also wann stelle ich was als kontrovers? Was genau stelle ich überhaupt kontrovers? Informiere ich noch dazu über, zum Beispiel jetzt in dem Fall hier, wenn wir jetzt die Frage stellen, darf man Krieg führen gegen einen Angreifer, oder? Welche Informationen gebe ich noch dazu, was schon entschieden worden ist? Das ist alles sehr, sehr tricky. Ja?
Bedeutet auch, dass ich mich als Lehrperson vielleicht auch zusätzlich viel, viel besser informieren muss, als ich das bisher gewöhnt war, vor allem bei der Behandlung derartiger Themen im Unterricht. Genau. Es ist sehr spannend, mit Ihnen dreien darüber zu sprechen. Die Welt brennt ja nicht nur im Nahost, sondern es gibt ja auch noch viele weitere Krisenherde und Konfliktherde auf dieser Welt. Wie kann denn langfristig die Friedensarbeit an einer Schule überhaupt gefördert werden, wenn es gar nicht so konkret um einen bestimmten Konflikt geht? Oder anders gefragt, vielleicht braucht es da neue Ansätze für die Friedensarbeit an den Schulen?
Ich sehe das von meiner fachlichen Perspektive natürlich jetzt vor allem in Menschenrechtsbildung eingebettet, aber da kann man völlig unterschiedlicher Meinung sein. Und Menschenrechtsbildung ist natürlich nicht nur da, wo Menschenrechtsbildung ausdrücklich draufsteht und dauernd der Begriff Menschenrechte verwendet wird. In der Schule gilt, und das ist auch wichtig, dass man das versteht, eine sehr grundsätzliche Friedenspflicht. Das ist eben also gerade deswegen so, weil die Rechte aller gewahrt werden sollen. Das muss man überhaupt erst mal kapieren, wie anspruchsvoll das ist. Wir reden ja dauernd jetzt über Situationen, wo schon die basalste Friedenspflicht in der Schule nicht gewährleistet werden kann, oder? Und es wird bei dieser Gewährleistung der Friedenspflicht, eines gewissen Friedenszwangs, wird die Schule sehr manchmal unangenehm, oder? Also sie übt Zwänge aus, sie versucht natürlich möglichst lang ohne Zwang zu bleiben, also so mit so einer Art, wir wollen es alle gut miteinander haben, oder? Wir haben uns gern, wir akzeptieren uns so, wie wir sind und so weiter in unserer Vielfalt. Rhetorik, ja, das ist auch sehr sinnvoll, die weichen Mittel. Aber gleichzeitig gehört es auch zu Menschenrechtsbildung, dass Schülerinnen verstehen, warum die Lehrerin und dass die Lehrerin auch ein State Agent ist. Das ist auch manchmal für Lehrpersonen sehr unangenehm, das zu merken. Sie sind menschenrechtlich gesehen State Agent und müssen eine Friedenspflicht durchsetzen. Und auch da hängen wieder ganz viele Dilemmata dran, über die Lehrperson ruhig auch mit der Klasse sprechen kann, in eine Diskussion treten kann, das erklären. Also nicht einfach autoritär drüber gehen, sondern tatsächlich diese Spannungsfelder benennen und thematisieren, aber ihre Rolle nicht verschleiern. Sie ist nicht der Freund, sie ist nicht die Anwältin, sie ist manchmal auch die Richterin.
Frau Brusche, welche Ansätze sehen denn Sie im Bereich der Friedensarbeit an den Schulen?
Ja, ich möchte das ein bisschen breiter fassen und tatsächlich aus meinen Fachbereichen, also Religionskunde und Ethik, etwas hier versuchen vorzuschlagen. Einerseits jetzt doch konkret zum Nahostkonflikt. Porträts, also nicht nur eben die Geschichte aufzuarbeiten, sondern Menschen kennenlernen, Menschen, die betroffen sind von diesem Krieg, also Porträts zeigen von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, die dort leben und durch Rollenspiele einen Perspektivenwechsel vornehmen, sich einfühlen oder eben empathisch werden. Dann eben auch Friedensaktivisten vorstellen, zu zeigen, dass die Lage nicht ganz aussichtslos ist, dass den Kindern auch Zuversicht geben. Das würde ich sagen, ist eine Art Friedensarbeit. Das ist ganz wichtig. Lehrpersonen sind ja nicht nur einfach irgendwie Informationsmaschinen, sondern es geht um mehr. Und dann vielleicht noch ein Werkzeug aus der Kinderphilosophie, aus dem Philosophieren mit Kindern, nämlich bei egal welchen Fragen gibt es die Möglichkeit zu fantasieren. Und das ist, denke ich, in diesem Fall etwas auch sehr Heilsames. Also sich Szenarien vorzustellen, die es nicht gibt, so in dieser Art. Utopien, auch Dystopien, Eventualitäten sich ausdenken und auch Lösungen.
Gedankenspiele zu machen.
Gedankenspiele.
Frau Brändli?
Ich möchte noch mit zwei Anregungen beitragen. Einerseits spielen die sozialen Medien, die sehr direkt die Jugendlichen beeinflussen, manipulieren, auch indoktrinieren. Die spielen eine ganz entscheidende Rolle. Da erhoffe ich mir eigentlich durch das vermehrte Zusammenarbeit von Medienbildung, also von der Didaktik der Medienbildung, der politischen Bildung und der Geschichtsdidaktik. Eine verstärkte Zusammenarbeit erachte ich als sehr ergiebig, als sehr hilfreich. Das ist das eine. Und der zweite Aspekt, bisher haben wir eigentlich Rassismus und Islamfeindlichkeit und Antisemitismus immer separat in verschiedenen Gefäßen mit einer bestimmten Perspektive betrachtet und uns Gedanken gemacht, wie man dieser spezifischen Feindlichkeit der entgegenwirken könnte. Und auch da, wenn man das mehr zusammendenkt und die Lehrpersonen befähigt, eben Rassismus im Alltag zu erkennen, zur Diskussion zu stellen, Handlungsspielräume dagegen zu entwickeln, genau gleich wie bei antisemitischen Vorfällen oder bei islamfeindlichen Vorfällen. Da verspreche ich mir eigentlich eine erhöhte Sensibilisierung und einfach eine Kompetenzerweiterung für die Lehrpersonen.
Also eigentlich auch ein Plädoyer für eine ganzheitlichere Betrachtung
dieser verschiedenen Phänomene, genau, und das Nutzen von Synergien. Liebe Frau Bruschi, lieber Herr Felkendorf, liebe Frau Brändli, herzlichen Dank für dieses sehr spannende Gespräch zu einem sehr komplexen Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer, auf unserer Website phz.ch/nahost finden Sie zum Nahostkonflikt auch noch Hilfestellungen sowie Angebote für Schulen und Lehrpersonen. Herzlichen Dank.
Sie hörten Resonanz Raumbildung, ein Podcast der PH Zürich. Diskutiert haben Sabina Brändli, Eva Bruschi und Kai Felkendorf. Moderation Wiltrud Weidinger.